Vor 20, 25 Jahren in Tübingen kam mal jemand auf mich zu, da bin ich auf der Straße gelaufen. Vielleicht hat er so einen Kasten im Arm und hat gesagt, wo geht's denn hier zum Tierarzt? Der muss hier in der Nähe sein. Und ich überlegt, Tierarzt, Tierarzt, Tierarzt. Ach ja, genau, ich wusste, wenn man von der großen Straße dann rechts reingeht und dann lang durch, so sich durchs Wohngebiet schlängelt und dann ganz hinten, da war irgendwo mal ein Tierarzt. Aber so, aber wir sind jetzt auch in einem anderen Wohngebiet. Ich habe gesagt, naja, also wenn Sie jetzt hier dann links gehen und rechts und so, dann kommen Sie vor auf die große Straße, da gehen Sie rechts bis zum Gemeindehaus und dann links und die zweite oder dritte rechts rein durch das Wohngebiet und ganz da hinten ist dann der Tierarzt. Der hat mich ein bisschen leidend angeschaut, genickt, ist losgegangen und dann schaue ich mich nochmal um und denke, warte mal, du hättest auch eigentlich 10 Meter in die Richtung und dann links und dann noch einmal links und dann wäre auch gewesen, aber da war der schon weg. Ich weiß nicht, wie sich dein Leben anfühlt. Einmal rechts und dann links und dann bist du da. Oder eher so dann vor und dann rechts und dann am Gemeindehaus links und durchs ganze Wohngebiet und dann irgendwo da hinten ist das Ziel. Aber wir haben ja noch Gott. Und ein ganz bekannter Glaubenssatz ist ja, Gott hat einen Plan für dein Leben. An dem will ich nicht grundsätzlich rütteln, aber doch mal genauer drauf schauen. Was heißt das denn? Da gibt es nämlich verschiedene Möglichkeiten. Ich habe ein paar Menschen aus der Bibel rausgenommen. Ihr wisst, ich sage immer, die sind uns abgesehen von der Zeit gar nicht so fern. Und da mal ein bisschen deren Leben und auch Lebensweg beleuchtet mit ein paar Fragen zum Thema Gottes Plan für dein Leben. Die erste Person, die wir zusammen anschauen wollen, ist Abraham. Da sagte der Herr zu Abraham, verlass deine Heimat, deine Sippe und die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Damit fängt die große Geschichte an mit einer sehr eindrücklichen Weganweisung. Die war jetzt weder besser noch schlechter als meine Wegbeschreibung zum Tierarzt damals. Die war nämlich an sich überhaupt nicht. Und das ist das Erste, was ich zum Thema Plan, Gottes Plan für dein Leben, mal in den Raum stellen möchte. Gott bekommt keinen Plan von umgekehrt. Abraham bekommt keinen Plan von Gott, sondern eine Verheißung, eine Wegweisung. Mach dich auf. Geh mal los, ich werde dir den Weg schon zeigen. Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen unbefriedigend. Wenn wir die Geschichte von Abraham, so wie sie aufgezeichnet ist, oder sagen wir so, in der Bibel steht ja einfach, Abraham hört das, packt seine Koffer, Frauen, Kinder, Sklaven, Familie und geht los. Aber wie erkenne ich dann Gottes Plan? Nicht jeder bekommt so eine Anweisung. Geh los, mach dich auf. Ich meine, wir kennen die Geschichte von Abraham, dass Gott immer mal wieder in sein Leben gesprochen hat. Tu dies, lass das. Aber wir wissen auch, dass Abraham manches auf eigene Faust gemacht hat. Dazu komme ich gleich. Also nicht jeder bekommt so einen Startbefehl oder Abmarschbefehl von Gott. Aber jeder und jede hier hat zwei Starterpakete von Gott mitbekommen. Das eine, das für den Plan für dein Leben bestimmend ist, ist dein Leben an sich. Das sind zunächst deine Neigungen. Was machst du gerne? Was tust du gerne? Ja? Was bringt deine Seele zum Schwingen? Wo kommst du in Flow? Wo sagen vielleicht andere, Mensch, also du hast da echt ein Händchen für. Das sind Wegweisungen Gottes. Gott hat dir deine Gaben gegeben und das nicht umsonst, sondern das ist eine Wegweisung. Auch deine Familie prägt dich und gibt eine gewisse Wegweisung vor. Deine Umgebung, deine Gemeinde, auch deine Zeit, in der du lebst. Wir haben heute ganz andere Möglichkeiten als unsere Vorfahren. All das sind Richtungsweisungen von Gott. Jemand, der sehr kommunikativ ist und gern mit Menschen arbeitet und viel redet, der sollte vielleicht nicht irgendwo im Archiv einsam mit Büchern den Tag verbringen. Und umgekehrt, jemand, der lieber seine Ruhe hat und dem es schwerfällt, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, sollte vielleicht nicht Kundenberater werden. Das sind einfach so Sachen, wo Gott schon eine gewisse Richtung vorlegt. Und das andere Starterpaket ist natürlich die Bibel. Gott hält sich ja nicht zurück, sondern er sagt uns ja, was er sich vorstellt. Jetzt nicht immer ganz so persönlich zu uns wie bei Abraham. Das mag man bedauern. Aber Gott hat ja seinen Willen, sein Wesen in der Bibel uns aufgeschrieben oder aufschreiben lassen. Ich erinnere da an die letzte Predigt. Da steht doch klar drin, was wir tun sollen. Die 10 Gebote haben wir zum Beispiel zur Orientierung. Und trotzdem ist da auch jede Menge Freiraum. Ich weiß nicht, wie sehr du mit Kirchengeschichte befasst bist, aber das war ja eine der großen Streitfragen der Reformation. Hat denn der Mensch einen freien Willen oder nicht? Und die katholische Kirche hat damals voller Überzeugung gesagt, natürlich, du hast Gottes Wort und du kannst dich frei dafür entscheiden, danach zu leben oder nicht. Du kannst dich frei entscheiden, ein guter Mensch zu sein oder nicht. Und Luther und die anderen Reformatoren haben gesagt, Moment, so einfach ist das nicht. Natürlich stimmt das im Prinzip. Aber du kannst nicht dich entscheiden, so zu sein, wie es Gott gefällt. Und das ist vielleicht heute auch noch theologisch einer der Hauptunterschiede. Luther hat, und da schließt er sich an Paulus und andere Bibelstellen an und sagt, nein, wir sind alle Sünder. Wir können uns nicht frei entscheiden, sündlos zu leben. Aber wir können uns entscheiden, mit Jesus zu leben. Das ist ein kleiner, aber wichtiger Unterschied. Und natürlich, das gibt er auch zu, der freie Wille sind für die alltäglichen Sachen. Die Bibel sagt uns nicht, was ich heute Morgen anziehen soll. Die Bibel sagt uns nicht, was wir heute essen sollen, ja? Und so weiter. Also der freie Wille ist da, mich für Gott oder gegen ihn zu entscheiden. Aber nicht, jetzt in Zukunft nicht mehr zu sündigen. Und der freie Wille ist dafür da, mein Leben in den praktischen Dingen in die Hand zu nehmen. Ein kleiner Exkurs, ein bisschen Bonuswissen. Manchmal, ganz manchmal, führt Gott schon auch sehr direkt. Eine der Geschichten, wo ich am meisten schmunzeln muss, abgesehen davon, dass sie theologisch toll ist, ist Philippus und der Kämmerer aus Äthiopien. Eine ganz tolle geistliche Geschichte, aber der Vorspann und der Nachspann, da muss ich immer schmunzeln. Der Vorspann ist ja noch ganz wünschenswert. Gottes Geist redet zu Philippus und sagt, geh mal an diese öde Straße, die nach Gaza führt. Und Philippus macht das. Ich weiß nicht, wenn zu dir du Gottes Stimme hörst, geh mal an eine ganz langweilige Landstraße, was du dir denkst. Aber wie gesagt, es kommt da zu einem ganz tollen Gespräch. Philippus erklärt dem Kämmerer die Bibel und das Evangelium und der sagt, hey, das ist ja total super, kann ich mich nicht taufen lassen? Und Philippus macht das und dann geht's weiter. Als er aber aus dem Wasser raufstieg, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich und Philippus fand sich in Aschdod wieder und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium. Also ich bin in dem Punkt froh, dass Gott nicht immer so direkt handelt. Man stelle sich vor, ich predige und bin auf einmal weg und finde mich in, weiß ich nicht, München wieder und sage mir, okay, dann ziehe ich jetzt hier umher und predige das Evangelium eben da. Kleiner Hinweis am Rande, Gott kann das machen. Und vielleicht hast du schon auch mal die Stimme gehört, geh mal dahin, besuch mal den oder, aber das ist nicht Standard. Und vor allem, dass sie es entrücken, ist Gott sei Dank auch nicht Standard. Hat Gott einen Plan für dein Leben? Und wenn ja, wie detailliert ist er? Das ist so eine Frage, die sich durch die Predigt zieht. Und die Vorstellung, dass Gott einen Plan hat, kann ja für die einen ganz beruhigend sein. Egal was passiert, ich weiß, der Herr hat es im Griff. Da will ich auch nicht rückeln, aber es kann auch beängstigend sein. Und ich kenne nicht wenige Jugendliche, also zumindest zu meiner Zeit damals war es, ja, was ist denn, wenn ich Gottes Plan nicht erkenne, ja? Ich glaube, da dürfen wir getrost sein. Und das ist eines der wichtigen Aussagen oder das, was mir heute wichtig ist. Wir dürfen den Weg gehen. Natürlich sollen wir auf Gott hören. Aber wir müssen nicht immer ängstlich fragen, oh, was ist und was ist, wenn ich den Weg nicht erkenne? Zurück zu Abraham, der hat ja auch das gemacht. Der hat eigene Entscheidungen getroffen. Er hat seine Frau als seine Schwester ausgegeben. Ob das schlau war, sei dahingestellt, hatte keine weiteren Folgen. Er hat aber auch gesagt, Gottes Verheißung lässt so lange auf sich warten, wer weiß, ob der überhaupt noch dran denkt. Und hat eben mit der Magd seiner Frau dann selber seinen Nachwuchs nachgeholfen und den Ismael gezeugt. Gott hat dir die Macht der Entscheidungen gegeben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch den Mut haben, immer wieder zu entscheiden. Auch auf die Gefahr hin, dass wir falsche Entscheidungen treffen. Gott will mündige Kinder. Er kann auch mit deinen Fehlentscheidungen umgehen. Und das finde ich auch interessant. Er hat den Abraham nicht niedergemacht. Sag mal, du bist wohl zu blöd, auf meine Verheißung zu hören. Du musst immer dein eigenes Ding machen. Sondern er hat selbst den Ismael gesegnet. Gott kann auch mit Fehlentscheidungen umgehen. Und ich wünsche mir, dass wir da mitnehmen von Abraham, hör auf Gott und geh deinen Weg. Hör auf das, was Gott dir gegeben hat, die Möglichkeiten, die Fähigkeiten. Und dann sei mutig und geh. Eine zweite Person, die ich heute gern mit euch anschauen möchte, ist Josef. Ihr kennt auch die Geschichte, der Lieblingssohn, der vom Vater bevorzugt und dafür von den Brüdern gehasst wird, von ihnen beinahe umgebracht, aber dann doch in die Sklaverei verkauft, macht dann Karriere und rettet am Ende nicht nur seine Familie, sondern das ganze Land. In der Bibel heißt es über die Brüder sahen Josef schon von Weitem. Noch bevor er herangekommen war, stand ihr Entschluss fest, ihn umzubringen. Sie sagten zueinander, da kommt der Kerl, dem seine Träume zu Kopf gestiegen sind. Schlagen wir ihn doch tot und werfen ihn in die nächste Zisterne. Wir sagen einfach, ein Raubtier hat ihn gefressen. Dann wird man schon sehen, was aus seinen Träumen wird. Als Ruben, das war der älteste Bruder, das hörte, wollte er Josef retten. Lasst ihn am Leben, sagte er, vergießt kein Blut. Werft ihn in die Zisterne da drüben in der Steppe, aber vergreift doch nicht an ihn. Er hatte die Absicht, Gott heimlich herauszuziehen und zu seinem Vater zurückzubringen. Gottes Plan für dein Leben. Und ich finde, das kann man gerade bei Josef gut auch fragen. Hat Gott Josef so arrogant gemacht? Oder hat Gott Josef so arrogant gemacht, dass seine Brüder ihn gehasst haben? Hat Gott die Brüder dazu veranlasst, Josef umbringen zu wollen oder dann wenigstens in die Zisterne zu werfen und zu verkaufen? Und. Hat Gott dann Potiphars Frau dazu gebracht, ihn zu verführen, dass er wieder ins Gefängnis kommt. Wenn man das weiterdenkt, sind wir alles nur Marionetten in Gottes Puppentheater? Und wer schaut dann zu, wenn Gott der Puppenspieler ist? Ein wichtiger Satz, das ist für mich der Schlüsselsatz und der bedeutet mir auch für mein geistliches Leben ganz viel, ihr gedachtet, das Böse mit mir zu machen, das sagt Josef am Ende, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tag ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Man kann fragen, hat Gott wirklich an jeder Schraube gedreht, Josef arrogant gemacht, die Brüder böse gemacht und, damit Josef am Schluss an der Stelle steht? Oder ist Gott mitgegangen und hat immer wieder in den Situationen eingegriffen? Es wird ja, wenn man genau schaut, ganz selten in der Geschichte von Gott überhaupt gesprochen. Und doch sagt Josef am Ende, Gott hat das so gemacht. Ich glaube, dass Gott mitgeht, dass Gott immer da ist, in jeder Situation, und dass Gott auch aus Bösem Gutes machen kann. Das heißt nicht, dass er das Böse braucht, um Gutes zu machen. Ich glaube, dass Gott aus Menschenwegen auch Gottes Wege machen kann. Um es aufzulösen, ich glaube nicht, dass Gott Josef arrogant gemacht hat. Ich glaube, das war einfach ein Charakterfehler von ihm. Ich glaube auch nicht, dass Gott die Brüder absichtlich böse gemacht hat. Ich glaube, die haben halt einfach reagiert, wie wir auch reagieren, wenn einer vor uns sich aufspielt. Aber er ist immer da gewesen. Er hat Josef nie allein gelassen. Er hat Josef immer wieder motiviert, weiterzumachen. Er hat ihm neue Ideen gegeben. Er hat ihm geholfen, die Träume zu deuten. Er ist mitgegangen. Und am Ende kann Josef sagen, schaut mal, ihr wolltet es böse machen, aber Gott hat es gut gemacht. Ich glaube nicht, dass Gott da sitzt und jedes Menschenleben vorprogrammiert hat. Dass es dann einfach nur noch abläuft, wie so ein Computerprogramm. Oder wie die Roboter, ja, in einer Fabrikhalle. Die werden einmal programmiert und waren dann 1000 Autos, machen 1000-mal dieselbe Bewegung und so weiter. Leute, das sind doch nicht wir, oder? Wir sind keine programmierten Roboter. Ich glaube nicht, dass Gott hat einen Plan für dein Leben, so zu verstehen ist, dass jede Entscheidung, jede Sekunde, jeder Schritt vorprogrammiert. Ja gut, es gibt bestimmte Bibelstellen. Aus meinem Lieblingspsalm 139, Vers 16. Du sahst mich schon fertig, als ich noch ungeformt war. Im Voraus hast du alles aufgeschrieben. Jeder meiner Tage war schon voraufgezeichnet, noch ehe der erste begann. Und da gibt es noch ähnliche Verse im Prediger bei Jeremia. Wie ist das zu verstehen? Gott kennt mein Leben, meine Tage sind bei ihm aufgezeichnet, so heißt es hier. Und doch kann ich nicht glauben, dass wir einfach programmierte Roboter sind. Ich glaube, der Schlüssel hierfür ist der Unterschied, Gott weiß alles, aber er bestimmt nicht alles. Gott kennt mein Leben, so heißt es in Psalm 139, noch bevor ich gegeben ist, wusste er, was passiert. Aber das Wichtige finde ich, das heißt nicht, dass er jeden einzelnen Schritt vorprogrammiert hat. Ich glaube, dass Gott da Spielraum gegeben hat. Das ist ein bisschen für unsere Logik schwer zu verstehen, oder? Weil wenn wir was planen, dann wollen wir auch, dass das so abläuft. Wenn wir was programmieren, dann wollen wir auch, dass das dann so funktioniert. Aber Leute, das Leben ist nicht so. Das funktioniert nicht so. Ich glaube, dass Gott einen Plan für jeden hat. Und ich glaube trotzdem, dass du die Freiheit hast zu sagen, jawohl, das mache ich und nicht. Und ich glaube auch, dass Gott uns Grauzonen lässt und sagt, ob doch, mach du mal. Schauen wir mal, was bei uns. Gott kennt alles, weiß alles, aber er bestimmt nicht alle. Und noch was. Wenn wir an die Boshaftigkeit, an die Mordpläne der Brüder denken, schickt Gott böse Dinge? Krankheiten, Todesfälle, schickt er die? Oder lässt er sie geschehen? Heftig finde ich das dann, wenn Leute sagen, ja, die schlechten Dinge passieren dir als Glaubensprüfung. Da wäre ich ganz vorsichtig. Ich glaube nicht, dass Gott schlechte Dinge bewusst schickt, schon gar nicht als Prüfung. Glaubensprüfung. Das kommt für mich so ein bisschen wie so eine arrogante Prinzessin im Märchenbuch, die sagt, ich heirate dich, ich liebe dich, dann, wenn du mir den bösen Drachen tötest. Sonst liebe ich dich nicht. Was ist denn das für eine Liebe? Ich als Prinz würde sagen, ja, dann halt nicht, weißt du? Weißt du, ich töte für die Prinzessin, die ich liebe, jeden Drachen der Welt, das ist überhaupt kein Ding. Aber wenn die mir kommt, hey, ich liebe dich, wenn du mir den Drachen tötest, ja, dann halt nicht. Und genauso schwer, wir können darüber reden, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott sagt, hey, ich liebe dich, ich schicke dir jetzt was ganz Böses und wenn du dann noch an mir dran bleibst, ja, dann herzlich willkommen. Was ist denn das für ein Gott? Ich glaube, dass Gott auch in schweren Dingen mitgeht, aber das ist keine Liebe, die sich erst beweisen muss auf diese Art. Liebe, die an Bedingungen geknüpft ist, ist keine Liebe. Zumindest nicht Gottes Liebe. Die zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass sie nicht an Bedingungen geknüpft ist. Sonst hätten wir alle keine Chance, das kann ich euch sagen. Gott liebt dich vorbehaltlos. Amen. Es geht nicht um Beweise. Bei Liebe geht es um Erwiderung. Ich muss doch eine Liebe nicht beweisen, ich muss sie erwidern. Und das ist auch das Ding bei Gott. Er liebt uns vorbehaltlos. Und die ganze Bibel ist voll davon, wie Gott auf die Menschen zugeht und ihnen sagt, ich liebe dich. Oder zeigt, das fängt an bei Adam und Eva, als sie nackig sind und sie sich schämen, kommt Gott und macht ihnen Fellkleider. Ich finde das immer noch süß. Das ist so der erste Liebesbeweis im positiven Sinn von Gott. Von Gott und nicht von den Menschen. Die haben ja gerade das Gegenteil bewiesen. Liebe will erwidert werden. Und wenn wir hinschauen, die ganze Bibel ist ein Ringen von Gott um unsere Liebe. Wie oft hat Gott seine Liebe im Lauf der biblischen Geschichte und auch in der Menschheitsgeschichte und bestimmt auch in deinem Leben bewiesen oder gezeigt, wie sehr er dich liebt? Der größte Liebesbeweis von Gott ist Jesus. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Das Spannende ist, Gott macht sich verletzlich, indem er uns liebt. Du kannst Liebe nicht planen, du kannst Liebe auch nicht erzwingen. Du kannst sie anbieten, du kannst sie zeigen, du kannst sie zum Ausdruck bringen. Aber dass der oder die andere dich liebt, das kannst du nicht machen. Und das glaube ich auch von Gott. Gott hat dir die Macht der Entscheidung gegeben. Er zeigt dir immer wieder, wie sehr er dich liebt, was er alles für dich getan hat. Entscheide dich. Die dritte Person, die wir heute zusammen anschauen wollen, ist Esther. Auch eine ganz spannende Biografie. Jüdisches Waisenkind wächst beim Onkel auf und kommt dann, ohne eigenes Zutun, an den Königshof, lebt ein Leben in Saus und Braus und entscheidet sich dann doch, das alles aufs Spiel zu setzen, um ihr Volk zu retten. Ja, Esther hat nichts dazu getan, dass sie in den Palast kommt, finde ich auch interessant. Als der königliche Erlass bekannt gemacht war und die Mädchen nach Susa in die Obhut von Hegai gebracht wurden, war unter ihnen auch Esther. Sie wurde in den königlichen Harem gebracht und dem Eunuchen Hegai übergeben. Wir lassen jetzt mal sämtliche Fragen nach Sklaverei und Bevormundung von Frauen und so weiter. Ich meine nur, manchmal kannst du auch gar nichts dagegen tun, dass du in eine positive Situation kommst. Nicht alles, was du genießt, was gut in deinem Leben ist, hast du dir erarbeitet, verdient oder dich sogar dafür entschieden. Esther wurde einfach in den Palast geschleift, nicht zu ihrem Nachteil. Und doch dann ganz anders. Ich weiß nicht, wie viel Esther aus dem Palast von ihrem Volk mitbekommen hat, aber sie hatte ja noch ihren Onkel, den Mordechai, der das sehr aufmerksam verfolgt hatte und ihr immer wieder zugespielt hat. Und er stellt sie dann vor die Entscheidung oder gibt ihr zu bedenken, wer weiß, ob du nicht genau um dieser Gelegenheit willen zur Königin erhoben worden bist. Esther hat eine unglaublich mächtige Position und das Volk ist in großen Schwierigkeiten. Und Mordechai gibt Esther zu bedenken, hey, überleg mal, ob der Platz, an dem du bist, nicht genau dafür da ist, um eine wichtige Entscheidung zu treffen. Nimm dein Schicksal an. Im Positiven. Esther hatte ein Leben in Saus und Braus. Und sie hat alles riskiert. Sie hätte auch einfach umgebracht werden können. Aber sie hat gesagt, okay, ich habe die Position. Ich habe die Macht. Wenn einer bei dem König was bewegen kann, dann ich. Und mir ist schon klar, dass jetzt hier keine Königinnen sitzen, ja? Und keine Könige. Aber das ist eine Sache, die ich hier mitnehmen möchte. Gott hat an dem Platz, wo du bist, Möglichkeiten, wo du für ihn wirken kannst, wo du Teil seines Plans werden. Genau an deinem Platz, genau so, wie du bist. Es gibt Dinge, die kannst du nicht ändern. Aber Gott hat an deinem Platz mit dir was vor, so wie du bist, mit deinen Gaben, Fähigkeiten, mit deiner Geschichte, mit deinen Verletzungen, mit deinen Träumen. Daraus kann Gott was machen, wenn du dich bewegen willst. Einen habe ich noch. Der hätte eigentlich jetzt auch von euch kommen können, wenn es um Pläne geht. Es gibt ja den bekanntesten, der sich Gottes Plänen widersetzt hat. Wie heißt er? Jona, der darf natürlich nicht fehlen. Der fängt ja schon mal so herrlich an. Das Wort des Herrn entging an Jona, den Sohn von Amittai. Er sagte zu ihm, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige das Strafgericht. Ich kann nicht länger mit ansehen, wie böse die Leute dort sind. Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Jona hat einen klaren Auftrag bekommen. Die seltene Gelegenheit, dass Gott ganz konkret sagt, tue dies. Und Jona macht genau das andere. Das ist auch unmöglich. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass du Gottes Willen erkennst, dass du den aber bewusst nicht tust. Der Weg Gottes ist quasi an der Stelle erstmal versperrt. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt Gottes Willen nicht klar erkenne oder ob ich ihn erkenne und einfach nicht tue. Aber Gott geht Jona nach. Jona macht sich auf den Weg mit dem Schiff und Gott schickt einen Sturm. Die Seeleute werfen Jona über Bord. Gott schickt einen Walfisch. Gott hakt da nochmal nach. Das ist nicht bei jedem Menschen. Aber ich glaube, und deswegen will ich dir auch die Angst vor Fehlentscheidungen nehmen. Ich glaube, wenn Gott was wirklich mit dir, von dir will, dann macht er das auch. Das muss nicht immer ein Riesensturm sein. Ich habe ja, die Geschichte erzähle ich immer wieder gerne, ich habe ja am Anfang vom Studium gesagt, Gott, ich weiß nicht genau, soll ich Prediger werden, soll ich Pfarrer werden? Ich kann mir Pfarrer vorstellen, haben ein paar Leute gesagt, ich soll das machen. Wenn du nicht willst, dass ich Pfarrer werde, dann gib mir ein Zeichen. Ich hätte die Sprachprüfung gehabt, die anderen Prüfungen und so weiter. 1000 Möglichkeiten zu sagen, nee, lass mal. Ich habe das Studium irgendwie geschafft. Ich habe das Vikariat irgendwie geschafft und bin dann nicht übernommen werden. Mangelnde Eignung wurde mir attestiert. Das war dann das Zeichen, deswegen bin ich dann Prediger geworden. Waren aber 8 Jahre dazwischen. Also nicht unbedingt so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber das ist das. Hab keine Angst, Entscheidungen zu treffen. Wenn du denkst, das ist gut und es widerspricht nicht offensichtlich Gottes Willen, dann mach das mal. Wenn Gott das will, dann wird es auch gut werden. Auch wenn er es vielleicht nicht jetzt unbedingt so gemacht hätte. Wenn er das nicht will, dann wird er dir das auch zeigen. Und wenn er von dir was anderes will, wie bei Jona, dann wird er dich auch über kurz oder lang schon dahin bringen. Gottes Pläne für dein Leben, die sind nicht fix und fertig. Also ich kann das zumindest nicht glauben. Ich glaube, dass Gott mitgeht durch die Wendungen, durch deine guten und schlechten Entscheidungen, durch den Einfluss von Mitmenschen und so weiter. Dass er mitgeht und reagiert. Das ist Gottes Art. Da ist Gestaltungsspielraum. Das geht auch über Umwege, ja? 40 Jahre durch die Wüste hätte man sich auch sparen. Aber Gott ist mitgegangen. Übrigens, Gott selber korrigiert auch seinen Kurs. Das ist für mich das deutlichste Zeichen, dass Gott nicht einfach der Programmierer ist. Er selber lebt dynamisch und reagiert. Ja, er schickt Jona los, er geht ihm nach und korrigiert den Kurs. Er schickt ihn los mit der Nachricht, sagt dieser Stadt, ihr Urteil ist gefällt, sie wird vernichtet, weil sie so böse ist. Und das Erstaunliche passiert, der Traum eines jeden Predigers, die hören auf die Predigt und kehren um. Und Gott sieht das und sagt, oh okay, ja, dann kann ich die natürlich nicht vernichten. Er korrigiert sich selber. Bei Abraham ähnliche Kategorie. Gott sagt, ich werde Sodom und Gomorra auslöschen. Und Abraham wagt es zu sagen, hey komm, lass uns doch verhandeln. Vielleicht, da sind doch bestimmt auch gute Menschen drin, ja? Wenn ich da 100 finde, findet er nicht. Okay, verschon die Stadt, wenn ich 5 und so weiter. Gott lässt sich auf den Handel ein. Und wenn Gott selber reagiert. Die Sintflut war übrigens meines Erachtens auch nicht unbedingt geplant, sondern da heißt es, Gott war, das war jetzt negativ, Gott hat gesehen, wie böse die Menschen sind und es hat ihm einfach gereicht. Er hat bereut, dass er die Menschen geschaffen hat. Hört sich das nach einem Plan an? Ich schaffe was und bereue es hinterher? Wenn wir die Bibel ernst nehmen, wenn wir Gott in unserem Leben ernst nehmen, Gott ist nicht starr, er ist lebendig. Er agiert, aber er reagiert auch. Er geht mit und er lässt uns Spielraum. Zum Guten wie im Schlechten. Gott ist kein Automat oder Uhrwerk. Auch unser Leben, das ist nicht wie so eine Aufziehpuppe, die man aufzieht und die dann da loswappelt, bis sie wieder abgelaufen. Das finde ich wichtig. Du hast die Macht der eigenen Entscheidungen. Und das ist grundsätzlich gut. Und ich glaube, wenn sie zu sehr gegen Gottes Pläne ist, dann kann er auch einschreiten. Ich fasse am Ende nochmal zusammen. Viel wichtiger auf die Frage, ob es nur einen Weg gibt, den Gott für mich vorgesehen hat, ist die Tatsache, dass Gott deinen Lebensweg immer und überall mitgeht. Gott hat einen Plan für dein Leben und der geht gut aus. Auch für diese Welt geht der Plan gut aus. Aber ich glaube, dass dieser Plan nicht starr und unbeweglich ist, sondern dynamisch und dass du ihn mitgestalten kannst. Und das Dritte, Gott kann dich und genau dich an genau deinem Platz, mit genau deinen Fehlern, Stärken und Schwächen brauchen. Du bist Teil von Gottes Geschichte. Amen. Wir singen jetzt ein Lied, das ist schon alt, das ist aus meiner Kindheit, aber ich weiß nicht, warum es vergessen worden ist. Ich habe es seitdem kaum mehr gehört, weil ich finde das inhaltlich total toll und es muss bei diesem Thema gesungen werden. Sag ja zu Gottes Wegen.